Guten Morgen, wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch? Was für eine Frage. Der Engländer sagt oder fragt, how do you do? Und was antwortet ihr darauf? Entweder ist es eine rhetorische Antwort oder ist es eine Antwort, die wirklich aus dem Herzen kommt. Der Friese sagt, moin, wie geht es dir? Gebe ich dann immer eine ehrliche Antwort darauf, auf diese Frage? Und wenn ich einmal Nein sage, was machst du dann, wenn du jemanden fragst, wie geht es dir? Und er sagt, nein, mir geht es nicht gut. Es ist so eine Frage mit den Fragen. Und wir stellen im Alltag sehr viele Fragen. Fragen, um Dinge nachzufragen, die wir nicht verstehen. Wir fragen Menschen, um sie besser kennenzulernen. Der Arzt stellt Fragen an den Patienten aufgrund der Antworten, dass er eine Diagnose erstellen kann. Oder Lehrer fragen, um Wissen zu prüfen. Und in der Sabbatschule stellen wir auch Fragen. Es ist die Frage, warum stellt man in der Sabbatschule Fragen? Könnt ihr mir das erklären? Das ist eine echte Frage an euch. Um ins Gespräch zu kommen. Um Wissen abzufragen.
Dass wir nachdenken.
Dass wir nachdenken, dass wir ins Gespräch kommen. Entscheidungen treffen. Könnte ich ja heute fragen, habt ihr heute in der Sabbatschule Entscheidungen getroffen? Okay. Es ist so eine Sache mit den Fragen. Und es gibt Menschen, die sagen, es gibt nur dumme Antworten und keine dumme Fragen. Es gibt doch dumme Fragen. Eine zum Beispiel, kann eine Hautcreme, die 20 Jahre jünger erscheinen lässt, für eine 19-Jährige tödlich sein? Dumme Fragen wollen wir uns heute nicht beschäftigen, sondern mit intelligenten Fragen. Und eine intelligente Frage ist, was macht Jesus, um seine Zuhörer zum Nachdenken zu bewegen? Er stellt unter anderem Fragen. Und darum habe ich die Predigt heute überschrieben. Was ist die Frage aller Fragen? Wir werden später darauf eingehen, auf diese Frage. Und ich erwarte eigentlich, dass wir aufgrund dieser Frage auch eine Antwort geben. Aber dann am Schluss. Jesu Fragen waren teilweise rhetorisch. Manchmal waren sie fordernd oder manchmal auch unverschämt, provozierend. Und in manchen Fällen benutzte er Fragen, gezielte Fragen, um in den Menschen etwas zu bewegen, sie zum Nachdenken anzuregen, damit sie ihren eigenen Stand erkennen, wo sie jetzt stehen, ihr eigenes Herz erkennen. Jesus fragte die Menschen nach ihren Wünschen, nach ihren Sorgen, aber nach ihren Freuden auch, was sie erlebt haben und nach ganz alltäglichen Dingen. Man kann also sagen, Fragen stellen war von zentraler Bedeutung für das Wirken Jesu auf dieser Erde. Es gibt Theologen, die festgestellt haben, dass in den vier Evangelien Jesus mehr Fragen stellt, als er beantwortet. 307 Fragen und ihm wurden 183 gestellt. Es ist jetzt nicht, ich habe das jetzt nicht nachkontrolliert, sondern das hat ein Theologe festgestellt, und zwar Martin Copenhaver, ein pensionierter Präsident der Andover Newton Theological School, in seinem Buch Jesus is the question. Also Jesus ist die Frage. Fazit. Fragen als Mittel der Verkündigung des Evangeliums zu nutzen, ist eine Möglichkeit, dem Beispiel Christi zu folgen. Ich möchte ermutigen, Fragen zu stellen. Sich nicht verbieten zu lassen, du darfst keine Fragen mehr stellen, sie als Chance, uns als Hilfsmittel oder als Hilfestellung zu benutzen, nicht von der Motivation her, den anderen eine reinzuwürgen oder den anderen auf 180 Puls zu bringen oder Fragen als Zweifel zu deuten, sondern Fragen als Hilfsmittel oder Chancen zu nutzen, sich selber zu reflektieren und den anderen auch dazu zu bringen, sich zu hinterfragen. Es gibt auch Fragen, die Jesus nicht stellen würde. Zum Beispiel, er würde nicht fragen, welche Automarke du fährst. Er würde dich fragen, wie viele Geschwister du in deinem Auto mitgenommen hast zum Sabbat, die nicht mehr mobil sind und die ohne Hilfe nicht kommen könnten. Jesus würde dich auch nicht fragen, wie viele Quadratmeter deine Wohnung und dein Haus hat. Er würde dich fragen, wie viele Menschen du ein freundliches Zuhause, ein herzliches Willkommen geheißen hast in deinem Heim. Jesus wird dich nicht fragen, wie hoch dein Gehalt oder dein Lohn ist. Er wird dich fragen, wie viele Kompromisse du eingehen musstest, um diesen Gehalt oder diesen Lohn zu bekommen. Jesus wird dich nicht nach deinem Titel oder deinem Status, den du in der Wirtschaft, in deinem Berufsleben oder in der Gemeinde hast. Er wird dich fragen, ob du deinen Dienst für Jesus mit den Gaben und Fähigkeiten, die er dir gegeben hat, aus Liebe zu ihm getan hast oder ob du dazu überredet wurdest. Jesus wird nicht fragen, wie viele Freunde du hast. Er wird dich fragen, wie vielen Menschen du ein Freund geworden bist. Menschen zu Jesus begleitet hast und mit ihnen auf den Weg des Heils gehst. Jesus wird dich nicht fragen nach dem Label oder der Marke deiner Kleidung, die du anhast, oder was zu Hause bei dir im Schrank hängt. Er wird dich fragen, wie viele Bedürftige du begleitet hast. Und Jesus wird dich auch nicht fragen, wie viele Vorträge und Seminare du am Sabbat siehst. Er wird dich fragen, wie viele Kranke und Einsame du am Sabbat besucht hast. Sehr persönliche Fragen, die Jesus stellt. Jesus stellt auch vor 2000 Jahren Menschen direkte Fragen. Ich werde heute keine 307 Fragen stellen. Sondern ich werde, ja, vielleicht sind es doch ein paar. Ich möchte 5 herausnehmen. 5 Fragen, die Jesus im Laufe seines Lebens den Menschen stellt. Die erste Frage in Markus Kapitel 5, Vers 39. In Markus Kapitel 5, Vers 39 stellt Jesus die Frage: Was lärmt ihr so und weint? Der Zusammenhang dieser Frage sind die Verse 35 bis 43 in Markus Kapitel 5. Ich möchte sie kurz zusammenfassen. Eine Frage, die Jesus stellt, die auf den ersten Blick völlig überflüssig und befremdlich erscheint. Es ist ein Mann, ein verzweifelnder Vater mit Namen Jairus, der ist zu Jesus gegangen und hat ihn nach Hause geholt, weil seine Tochter todkrank daheim liegt. Und während sie auf dem Weg dorthin sind, dann kommen Boten entgegen und sagen, deine Tochter ist gestorben. Und Jesus ermutigt sie, ermutigt ihn und sagt im Vers 36, fürchte dich nicht, glaube nur. Oder anders gesagt, vertraue mir einfach. Sie kommen zu dem Haus des Mannes und außen stehen Männer und Frauen und weinen und klagen und heulen. Und Jesus geht hin und sagt, Warum weint ihr und klagt ihr so? Hey Jesus, hast du nicht verstanden? Was soll denn deine pietätlose Frage, dürfen wir nicht trauern und weinen? Jesus stellt eine Frage, um Tieferes klarzustellen. Und es zeigt der Satz, der nach dieser Frage kommt und er folgt, er sagt, das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Man kann zusammenfassend sagen, Jesus ist in das Haus des Mannes gekommen, um die Tochter, seine Tochter vom Tod wieder aufzuerwecken und so die Macht Gottes zu zeigen, dass für ihn nichts unmöglich ist. Und Jesus wünscht sich von allen Beteiligten damals, dass sie den Glauben haben, den der Vater hat, obwohl er wusste, dass seine Tochter schon gestorben ist. Die aktuellen zielführenden Fragen an uns heute. Warum weint ihr? Wo ist denn euer Glaube? Glauben wir oder glaubt ihr, dass Jesus so allmächtig ist, dass er alles tun kann, was nach seinem Willen ist? Jesus wünscht sich Menschen, die glauben, dass ihm, Jesus, nichts unmöglich ist und dass er sogar Macht über den Tod hat. Glaubst du das? Aber das ist nicht die Frage aller Fragen. In Johannes 5, Vers 6. In Johannes 5, Vers 6 stellt Jesus die Frage, willst du gesund werden? Der Zusammenhang dieser Frage sind die Verse 1 bis 18. Ich fasse sie kurz zusammen. Jesus befindet sich am Teich Bethesda. Und die Menschen, die dort sind, die glauben in dem Moment, wo sich das Wasser in der Mitte bewegt und wer zuerst in das Wasser kommt, wird geheilt. So glauben die Menschen. Und da ist ein Mann, der liegt 38 Jahre dort. Er kann nicht laufen. Er hat niemanden, der ihn ins Wasser trägt, um gesund zu werden. Und Jesus geht zu ihm und sagt, willst du gesund werden? Was für eine komische Frage an einen Kranken, der 38 Jahre krank ist. Zusammenfassend kann man sagen, hinter dieser scheinbar komischen, überflüssigen Frage steckt eine andere. Nämlich, traust du mir zu, dass ich dich heilen kann? Jesus ermutigt diesen Mann, weg von seinem Problem auf ihn zu schauen. Egal, wie schwer die Krankheit ist, Jesus hat die Macht zu heilen, wenn es nach dem Willen Gottes ist. Die aktuellen, zielführenden Fragen an uns. Willst du gesund werden? Und der dich fragt, ist derjenige, dem nichts unmöglich ist. Willst du von deinen inneren Wunden und Narben und Verletzungen geheilt werden? Von deinen Angstzuständen vielleicht? Von deiner Traurigkeit, von deinen Depressionen? Oder von deiner Ohnmacht, der Verzweiflung? Ob du ein Kind Gottes bist? Und wenn Jesus heute wiederkommt, ob du dabei bist? Hast du die Heilsgewissheit der Erlösung durch Jesus Christus? Aber das ist nicht die Frage aller Fragen. Johannes Kapitel 6, Vers 67, stellt Jesus seinen Jüngern die Frage, Wollt ihr auch weggehen? Der Zusammenhang, die Verse 60 bis 71. Hier spricht Jesus direkt zu seinen Jüngern. Denn die Menschenmenge, die ihm gefolgt war, hat ihn verlassen. Warum eigentlich? Weil Jesus, die Worte, die Jesus hier gebraucht hat, waren ihnen zu hart. Er hatte erklärt, dass es kein Leben gibt ohne ihn, kein ewiges Leben. Und das war ihnen zu exklusiv. Die sagen, wie kommt dieser Mann dazu, zu sagen, ich komme nur zum Vater durch mich? Und sie verließen Jesus. Und dann stellte er seinen 12 übrig gebliebenen Jüngern die Frage, wollt ihr auch weggehen? Diese Frage trifft den Jüngern ins Herz. Und sie ringen nach Antwort und nach Luft. Die Frage geht an die Substanz. Und sie müssen eine Entscheidung treffen. Die zielführenden Fragen an uns heute: Willst du auch weggehen? Was für eine sonderbare Frage. Oder anders gefragt: Willst du Jesus oder seine Gemeinde verlassen und weitersuchen nach dem, was deine Sehnsucht und deine Leere stillt? Oder willst du mit Jesus weitergehen? Jeder wird irgendwann zu diesem Punkt kommen, wo er sich entscheiden muss. Möchtest du ganze Sachen mit Jesus machen? Möchtest du mit ihm und seiner Gemeinde leben? Was ist deine Antwort? Ist es die Antwort, die Petrus Jesus gibt? Und er sagt im Vers 68, da antwortete Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Was ist deine Antwort? Ist es die Antwort, die Petrus gibt? Aber das ist nicht die Frage aller Fragen. Matthäus 16, Vers 15. Matthäus 16, Vers 15. Da stellt Jesus wieder seinen Jüngern eine Frage. Und er sagt hier und er sprach zu ihnen: Was sagt denn ihr, wer ich sei? Der Zusammenhang, die Verse 13 bis 20. Jesus hat eben erfahren, dass er für eine Reinkarnation gehalten wird. Für Johannes den Täufer oder für den Propheten Elia oder für Jeremia oder irgendeinen der Propheten. Und das macht Jesus traurig. Denn hat er niemand begriffen, wer er wirklich ist? Er ist der Sohn Gottes, der auf diese Erde gekommen ist, um den Menschen den Weg wieder zum himmlischen Vater zu bahnen. Und er fragt seinen Jünger: Was sagt denn ihr, wer ich sei? Und da kommt dieser Petrus schon wieder in Vers 16 und spricht: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Die aktuellen zielführenden Fragen an uns heute: Wer ist Jesus für dich? Diese Frage ist eine der wichtigen Fragen, und an ihrer Antwort entscheidest du, wie dein Leben weiter verläuft. Die Frage lautet nicht, wer ist Jesus? Vor x Jahren, wo du Jesus kennengelernt hast. Und die Frage lautet auch nicht, wer ist Jesus damals, als du noch Kind warst und du mit deinen Eltern, mit deiner Oma oder mit deiner Opa in die Sabbatschule gegangen sind und die Kinder tanten, die mit dir gebetet haben. Die Frage ist auch nicht, wer war Jesus für dich, als du die Entscheidung für die Taufe getroffen hast. Die Frage lautet auch nicht, wer ist Jesus oder wer war Jesus für dich bei den letzten Vorträgen von Veit, Schröer oder Dengel, als du eine Belebung deines Glaubens vielleicht erlebt hast? Die Frage lautet, wer ist Jesus für dich heute am 27. Mai des Jahres 2023? Aber das ist auch nicht die Frage der aller Fragen. Die letzte Frage von Jesus. Es bleiben noch 302 übrig. Also wir könnten noch eine Zeit lang darüber sprechen. Johannes Kapitel 21. Johannes Kapitel 21. Die Verse 15, 16 und 17. Hier stellt Jesus die Frage: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als diese haben? Simon des Johannes, Sohn, hast du mich lieb? Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Warum in aller Welt stellt Jesus dreimal dieselbe peinliche Frage? Der Zusammenhang? Die Verse 15 bis 25. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und unser Wert spiegelt sich in dem, was wir zu bieten haben, beziehungsweise wie viel wir zu bieten haben. Auch in manchen Gemeinden wächst der Druck, möglichst überall dabei zu sein und seine Gaben und Fähigkeiten einzubringen, Vorbild zu sein innerhalb der Gemeinde und Vorbild außerhalb der Gemeinde, ein Licht und Salz zu sein auf dieser Erde. Und das ist wichtig, das ist sehr wichtig und es ist nicht verhandelbar. Aber zentral bleibt doch noch eine Frage: Hast du mich lieb? Das ist eine Frage, die fordert. Jesus möchte keine frommen Terminplanungen, keine Visionen und keine Aktionen, die wir planen, wenn wir ihn nicht lieben. Und wenn nicht unser ganzes Herz ihm gehört. Jesus möchte nicht, dass wir halbherzig zu ihm kommen. Oder dass wir berechenbar sind. Und manchmal, ich rede von mir auch selber, manchmal ist es schwieriger, Jesus zu lieben, als Taten zu vollbringen. Jesus bringt es zum Ausdruck, er weiß, er kennt uns. Und er sagt in Matthäus 7, 22 bis 23, viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen geweissagt und in deinen Namen Dämonen ausgetrieben und in deinen Namen viele Wundertaten vollbracht? Dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und wenn ich mich jetzt oder wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann gibt es nur eine Möglichkeit, dass ich zu Jesus komme und ihn bekenne Und er wird mich annehmen, so wie ich bin. Er wird nicht mit mir handeln und sagen, du musst erst dies und jenes tun. Und wenn es mir leid und weh tut, wird er mich annehmen, wie ich bin. Und was folgt? In seiner Gegenwart werde ich mich verändern lassen, wenn ich die Entscheidung für unseren Heiland treffe. Jesus möchte, dass wir eine Entscheidung nicht nur einmal für ihn treffen, sondern jeden Tag aufs Neue eine neue Entscheidung für ihn. Die meisten, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und sich in der Taufe ihm übergeben haben, haben vor Beginn dieser Taufhandlung Fragen beantwortet. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich möchte jetzt nicht die 28 Glaubensüberzeugungen abfragen und fragen, ob du zu allen Ja sagen kannst oder Ja gesagt hast. Letztendlich kommt es darauf an, warum du geantwortet hast. Was ist das für eine seltsame Frage? Waren es rhetorische, stereotype Antworten oder Floskeln auf die Frage? Oder sind sie aus deinem Innersten hervorgekommen, aus tiefstem Herzen, dass du damals Ja und Amen dazu gesagt hast? Fazit. Ich hatte am Anfang gefragt, was ist die Frage aller Fragen? Und dies ist die Frage aller Fragen, die Jesus dir heute stellt. Willst du in meiner Brautgemeinde sein und bleiben, mich lieben, mir nachfolgen, zu mir halten in guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit? Dann sage ja, ich will. Willst du mich lieben und achten und ehren alle Tage meines Lebens, bis dass der Tod uns scheidet? Dann sage nein, das will ich nicht. Das ist die falsche Frage. Denn die richtige Frage lautet, willst du mich lieben und achten und ehren alle Tage deines Lebens, bis das ewige Leben uns vereint? Wenn ich, Jesus, dich heimholen möchte, denn der Tod kann uns nicht scheiden von meiner Liebe zu dir. Möchtest du das? Dann sage ja, ich will. 1964 hat es ein Lied gegeben, das ist die Frage aller Fragen. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Aber der Inhalt, der hat mich so bewegt, und da ist ein Mann, der seine Braut fragt, die entscheidenden Fragen stellt oder Frage stellt. Und ich möchte diesen folgenden Text des Liedes so verstanden wissen, als ob Jesus seine Braut oder dich fragt. Das ist die Frage aller Fragen. Und du musst mir die Antwort sagen. Und darum frage ich, komm und entscheide dich, willst du genau wie heute, für alle Zeit mir treu sein? Nur darauf kommt es an. Oder morgen wird es vorbei sein. Denn einmal kommt der Schluss, wo man bekennen muss, und in diesem Augenblick, da gibt es kein Zurück. Und jedes Wort muss wahr sein. Und sagst du ja zu mir, dann wird alles für uns wunderbar sein. Welche Entscheidung triffst du? Der Geist Gottes muss an uns wirken. Und wir sind nicht der Heilige Geist, sondern der Geist Gottes muss an uns wirken, um diese Frage zu beantworten. Ich möchte sie beantworten. Ich möchte auch Zeugnis geben vor euch, dass ich wieder Ja zu unserem Heiland sagen möchte. Und wer das auch tun möchte, den lade ich zum Gebet ein. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du ein allmächtiger, gütiger, barmherziger, gnädiger Gott bist. Danke, dass wir erleben können und dürfen, wer du bist durch unseren Heiland Jesus Christus. Wir danken dir, lieber Heiland, dass du auf diese Erde gekommen bist, um Zeugnis zu geben von deinem, unserem himmlischen Vater. Wir sind froh und dankbar, dass du alles getan hast, um zu überwinden. Durch deinen Tod oder dein Opfer und deine Taten, die du uns gegeben hast, hast du uns bereit gemacht, mit dir gemeinsam, wenn die Zeit gekommen ist, in den Himmel zu gehen. Du bist schon dort und wartest sehnsüchtig darauf, uns zu holen. Es gibt noch viele Menschen auf dieser Erde, die dich noch nicht kennen. Und wie wir auch hier in der Sabbatschule gehört haben, dass es noch viele Schafe in anderen Stellen gibt. Herr, bewahre uns davor zu richten, mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen, sondern lass uns erkennen, wo wir persönlich stehen. Und dass wir deine Gnade und deine Liebe, die du uns schenken möchtest, auch täglich erleben können, wenn wir es möchten. Wir möchten wieder einen neuen Bund mit dir schließen. Du kennst unsere Verfehlungen, unsere Gedanken, unsere Bitterkeit, unsere unguten Gedanken und Gefühle, die wir vielleicht gegen andere haben, aus welchen Gründen auch immer. Und wir möchten dir unser Herz aufs Neue weihen und dir sagen, komm, lieber Heiland, schenk uns diese Heilung, die wir brauchen. Und hab herzlich Dank, dass du uns annimmst und uns in deiner Gegenwart veränderst. Wir loben und preisen dich für die Wunder, die du tun wirst, jetzt an uns und an den Menschen, die du uns in den Weg stellst, von denen wir Zeugnis geben können für dich, dass es sich lohnt, mit dir den Weg zu gehen. Und so hab herzlich Dank, wie gesagt, für die Wunder, die du tust und dass du Gebete nach deinem Willen erhörst. Und wir loben und preisen dich im Namen Jesu dafür. Amen. Amen.